DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Ich habe ein bisschen was auserwählt und wir gehen mal durch die einzelnen Themengebiete durch. Wir fangen mal an mit einem Artikel aus der Zeit. Verkehrspolitik. Die FDP sorgt mit kontroversen Autoplänen für neuen Regierungsstreit. Ein Vorstoß der FDP zur Stärkung des Autoverkehrs, ihr habt richtig gehört, sorgt für Kritik von den Grünen. Die Partei fordert unter anderem Gratisparken in Innenstädten. What the fuck? Die FDP sorgt mit kontroversen Plänen zur Stärkung des Autoverkehrs für Kritik von den Grünen. Die Partei plant Medienberichten zufolge, dass Städte das Parken kostenlos machen oder eine Flatrate-Parken einführen soll. Außerdem sollen weniger Fahrradstraßen und Fußgängerzonen entstehen. Ich wiederhole das. Außerdem sollen weniger Fahrradstraßen und weniger Fußgängerzonen entstehen. Der FDP-Generalsekretär Bijan Dzirisaray sagte natürlich der Bild, Zitat, wir brauchen keine Anti-Auto-Politik, die mit immer neuen Beschränkungen und Verboten arbeitet. Das Auto bleibe ein wichtiger Bestandteil der individuellen Mobilität und Freiheit. Die Pläne der FDP sehen ebenfalls vor, grüne Wellen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz effizienter zu gestalten. Für Baustellen verlangt die FDP Arbeit auch an Wochenenden und in der Nacht sowie im Dreischichtbetrieb. Der Forderungskatalog enthält zudem bekannte Positionen wie den Verzicht auf ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen sowie auf angebliche Stilllegungspläne der EU-Kommission für Millionen Dieselfahrzeuge. Die gibt es nicht. Schwurbelpartei halt. Allerdings hat die Kommission erklärt, keine solche Pläne zu verfolgen. Überraschung. Die Grünen kritisieren den Vorstoß, Autos gegen Fußgänger zu stellen, ist nicht sinnvoll, sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch der Nachrichtenagentur. Teil der Vorschläge ist auch, das begleitende Autofahren bereits ab 16 Jahren zu ermöglichen. Der Autoverband ADAC lobte diesen Vorschlag. Kritik äußerte eine Sprecherin gegenüber AFP hingegen an der Forderung nach weniger Fahrradstraßen. Diese leisten einen guten Beitrag, die Verkehre stärker zu trennen und so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Hannovers Oberbürgermeister Belit Oney sagte, es ist gefährlicher Irrglaube, dass man mit mehr Autoverkehr mehr wirtschaftliche Stärke in Innenstädte schafft. Für die Festlegung von Parkgebühren ist der Bund nicht zuständig. Die Kommunen legen selbstständig fest, ob Parkgebühren erhoben werden und in welcher Höhe das der Fall ist. Die FDP hat mit diesem Vorstoß mehr oder weniger eingestanden, dass jegliche ökologische CO2-Bestrebungen für das Verkehrsministerium von Volker Wissing hinfällig sind und einfach auf Parteiebene ihn mehr oder weniger aus der Affäre gezogen. Denn der Verkehr macht am meisten Dreck, der Verkehr wird am wenigsten reformiert, da ist am wenigsten Bereitschaft zu, da wird am wenigsten gemacht und jetzt kommt die FDP, diese Nulpenpartei daher und sagt, man muss unbedingt noch mehr für Autos machen. Städte in Deutschland wurden für Autos geplant. Sie sind legit für Autos gebaut worden. Wie soll man da noch mehr für Autos machen? Die Zukunft der Stadt, die Klima, also eine bessere Klimazukunft, auch nur ein bisschen, das ist nicht mal alles, ist auf jeden Fall nicht, dass man eine Parkflatrate hinzufügt und das Parken in Städten kostenlos ist und dass man Fahrradstraßen abschafft und Fahrradwege. Are you kidding me? Was ist das denn für eine absolute Psychose? Das ist halt, also, ich finde da nicht mal Worte für. Wie kann man sowas unironisch vorbringen? Aber die FDP muss unbedingt aus der Regierung raus. Diese Partei darf nicht regieren. Sie darf nie wieder regieren. Oh Gott, das darf nie wieder passieren, Alter. Das ist wirklich, da macht man sich wirklich Gedanken darum, ne? Unvorstellbar. Erst Volker Wissings absolute Inkompetenz und dann dieser Vorstoß, weil man Autoverkehr fördern muss? Wirklich? Wirklich? Bewegen wir uns da in die richtige Richtung? Bitte, 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 unter 5%. Jetzt gehen wir weiter. Das ist der erste Artikel. Aus der Tagesschau. Der FDP ist das Bürgergeld zu hoch. Nach der Debatte um schärfere Sanktionen für Arbeitsverweigerer rüttelt die FDP nun an der Höhe des Bürgergelds für alle Empfänger. Fraktionschef Dürr spricht sich für eine Senkung um bis zu 20 Euro aus. Das Bürgergeld ist noch keine 600 Tage alt und fast täglich in den Schlagzeilen. Zuletzt hatte die Union ihre Angriffe auf den Nachfolger von Hartz IV erheblich verstärkt, härtere Sanktionen für Arbeitsverweigerer gefördert. Auch die FDP hatte sich dafür ausgesprochen. Das SPD-geführte Arbeitsministerium kündigte Änderungen an und sprach von einem vertretbaren Nachsteuern. So sollen etwa die Vorgaben für den Bezug von Bürgergeld verschärft werden. Doch reißt die Kritik am Bürgergeld nicht ab. Was auch daran liegt, dass die Ampelkoalition fieberhaft auf der Suche nach Milliarden ist, um die Haushaltslücke für 2025 verfassungskonform zu schließen. Alleinstehende Bürgergeldempfänger bekommen aktuell 563 Euro im Monat. Zu viel, findet FDP-Fraktionschef Christian Dürr. Angesichts der Inflationsentwicklung falle das Bürgergeld aktuell 14 bis 20 Euro im Monat zu hoch aus, sagte er der Bild. Zitat: Mein Vorschlag wäre eine Anpassung nach unten, weil bei der letzten Berechnung die Inflation höher eingeschätzt wurde, als sie sich entwickelt hat. Das würde sowohl die Steuerzahler um bis zu 850 Millionen Euro entlasten, als auch die Arbeitsanreize erhöhen. Auch der FDP-Generalsekretär Bijan Dijarsaray bekräftigte die Forderung seiner Partei nach einem Kurzwechsel beim Bürgergeld, um falsche Anreize zu korrigieren. Wer einer Arbeit nachgehe, müsse am Ende auch mehr Geld in der Tasche haben. Die SPD reagierte verärgert über den neuen Vorstoß des Regierungspartners. Er halte überhaupt nichts davon, dass ständig mit völlig unausgegorenen Ideen fernab jeder Realität für Verunsicherung zu sorgen, sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Martin Rosemann. Er fordert die Liberalen auch, nach fast 3 Jahren endlich ihre Rolle als Teil einer Regierungskoalition und damit von Verantwortungsgemeinschaft anzukommen. Das Arbeits- und Sozialministerium verweist auf geltende Rechtslage. Die Fortschreibung der sogenannten Regelbedarfsstufen erfolge gemäß der gesetzlichen Vorgaben, sagt eine Sprecherin in Berlin. Es gebe für Bürgergeldempfänger eine, Zitat, gesetzliche Besitzschutzregelung. Deshalb gibt es für Kürzungen keinen Entscheidungsspielraum. Sie rechnen damit, dass es im kommenden Jahr wegen der rückläufigen Preissteigerungsraten eine Nullrunde beim Bürgergeld geben werde. Zuletzt war das Bürgergeld Anfang 2024 um insgesamt 12% gestiegen. Im Vergleich zu den Vorjahren war das ein vergleichsweiser hoher Anstieg. Alleinstehende bekommen seither 563 Euro im Monat. Das waren 61 Euro mehr. Der Regelsatz wird jährlich an Preise und Löhne angepasst und berücksichtigt auch die Inflation. Auch aktuelle Entwicklungen von bestimmten Preisen wie Lebensmittel oder Kleidung werden eingerechnet. Sozialminister Hubertus Heil hatte gesagt, wenn die Inflation jetzt deutlich sinke, werde die nächste Anpassung entsprechend niedrig sein. Die dafür nötigen Daten liefert das Statistische Bundesamt im Sommer. Momentan sieht es so aus, als würde sich das Bürgergeld für 2025 auf eine Nullrunde einstellen müssen. Zitat: Wir rechnen im Moment damit, dass angesichts der jetzt rückläufigen Preissteigerungsraten wahrscheinlich nach jetziger Lage zum 1. Januar 2025 auch sein, es sein kann, dass es keine Erhöhung geben wird, sagte eine Sprecherin des Arbeitsministeriums Ende Juli. Auch Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hatte im Sommerinterview seine Erwartung bekräftigt, wonach die Sätze 2025 nicht steigen würden. Im nächsten Jahr werde es eine Nullrunde beim Bürgergeld geben, sagte er. Zitat: Es wird nicht erhöht, während die arbeitende Bevölkerung bei der Lohn- und Einkommensteuer entlastet wird. Das vergrößert den Abstand wieder, auch das erwartet die Bevölkerung. Der Staat kann das Bürgergeld nicht beliebig kürzen. Es soll denjenigen ein menschenwürdiges Existenzminimum sichern, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Einkommen oder Vermögen decken können. Neben der Debatte um die Höhe des Bürgergelds gab es zuletzt auch eine Diskussion um den Umgang mit Arbeitsverweigerern. Also Menschen, die Unterstützung vom Staat bekommen, aber sich zugleich nicht um einen Job bemühen. Verfolgt man diese Debatten in den vergangenen Wochen, könnte man leicht annehmen, es handelte sich um den Großteil der Bürgergeldbeziehenden. Dem ist nicht so. Nach Zahlen der Arbeitsagentur handelt es sich um rund 16.000 Menschen. Nichtsdestotrotz sieht sich vor allem die SPD in Rechtfertigungsnot. Er erlebe bei Diskussionen, dass viele Menschen Teile des Bürgergeldes als ungerecht empfinden, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil. Zitat: Das, was die Menschen trifft in ihrem Gerechtigkeitsempfinden, ist, wenn da auf einmal 16.000 Menschen sind, die sich jeglicher Mitarbeit dem Staat verweigern, die also Solidarität des Staates ausnutzen, sich zurücklehnen und sagen, ich muss nichts machen. Und denen muss man sehr klar sagen, es gibt kein Recht auf Faulheit. Das ist ein SPD-Mann, der davon ausgeht, dass diese 16.000 alle 16.000 sind, die zu Hause sitzen. Und ich habe langsam auch keine Worte mehr für das, was die SPD da tut. 16.000 Menschen von 5,5 Millionen Bürgergeldbeziehern, wo die Hälfte Aufstocker sind, viele Frauen und Kinder, sind ein Fliegenschiss. Und die sind auch nicht vollkommen gesund und lehnen sich zurück und sind super faul. Das sind Leute, die von gesundheitlichen, mentalen Problemen geplagt werden. Da hast du nicht die Fachkräfte, die du brauchst, um irgendwas zu rechtfertigen. Das ist so eine erniedrigende, so eine ekelerregende Debatte. Das ist wirklich ernüchternd, wieso die SPD da nicht einfach mal klare Kante zeigt. Diesen populistischen Blödsinn muss man als genau das herausarbeiten. Ob du nun in einer Koalition sitzt oder nicht, wenn dein Koalitionspartner diesen populistischen Blödsinn von sich gibt, dann muss man den Leuten und diesen Menschen dann halt einfach auch sagen, das sind Vollidioten. Ihr seid Vollidioten. Ihr macht das nicht, weil ihr irgendwem was Gutes wollt. Wenn ihr den Leuten was Gutes wollen würdet, dann würden wir an Punkten ansetzen, wo man tatsächlich Geld auftreiben könnte. Das ist aber nicht bei den Ärmsten der Armen, sondern eben bei den Reichsten der Reichen. Aber da hat die FDP natürlich gigantische Probleme. Wieso auch nicht? Denn das ist ja ihr Zielklientel, wo sie die letzten verrosteten, schimmligen Stimmen abgreifen wollen, um dem letzten Hampelmann, der BWL studiert, noch mal klar zu machen, wenn er irgendwann reich wird, dann wird die FDP sich auch für ihn einsetzen. Am Ende des Tages ist es kaum mehr zu ertragen. Es ist kaum mehr zu ertragen, dass nicht nur aus der Opposition heraus, sondern aus der eigenen Regierungskoalition so ein geschwurbelter Blödsinn kommt, der immer wieder wiederholt wird. Ganz klar. Und das dann halt einfach auf den Medienkampagnen von Leuten, die es lesen, die für sowas empfänglich sind. Wenn du die Bild liest und du siehst sowas immer wieder, dann indoktriniert das deinen Verstand und am Ende glaubst du die Scheiße wirklich. Die Realität ist aber, dass das nicht so ist. Es ist nicht so. 16.000 und sagen wir mal zwischen 13.000 und 16.000 Bürgergeldempfänger, die als die sogenannten Totalverweigerer deklariert sind, sind nicht das Problem. Sie sind nicht das Ziel. Da treten wir auf die Schwächsten der Schwachen runter. Warum zur Hölle lässt man sich das überhaupt noch bieten? Die Grünen und die SPD müssen da endlich mal klare Fakten schaffen und sich diese Scheiße von dieser Mikropartei, dieser gerade so an 5% Hürden scheiternden Partei, endlich mal, die müssen da Paroli bieten. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Es ist so eine erniedrigende Existenz, sich von diesen komischen Spinnern, diesen liberalen Trotteln durch die Manege führen zu lassen. Das sind ja absolut unterirdische Zustände. Und da wird ja wohl ein Sozialminister, da wird ja wohl eine Regierungsführung, ein Chef der Grünen, der wird ein Bundeskanzler sagen können, ihr seid vollkommen inkompetente Trottel. Ihr wollt nichts für die Leute da draußen. Ihr bestellt und bezieht ein Klientel in eure Maßnahmenkatalog ein, das nicht für die große Gemeinschaft von Nützen ist. Das ist Klientelpolitik aus der Regierungsverantwortung heraus als eine Regierungspartei, die so tut, als wäre sie eine Opposition. Die FDP ist ein Krebsgeschwür in der Ampelregierung und sie hat es geschafft, durch ihre irre Inkompetenz, die zusätzlich angespannte und von Inkompetenz durchseuchte Regierungssituation und Zeit, die wir seit den letzten Jahren verbringen, noch schlimmer zu machen. Anstatt da an einem Strang zu ziehen und die Scheiße nun mal auszulöffeln, wird da immer wieder entgegen in jegliche Richtung gerannt. Diese dämliche Partei geht mir vollkommen auf den Sack. Und da kann man natürlich alles an Grünen und SPD kritisieren. Da kann man sagen, ja, die Umschichtung von Corona-Hilfspaketen und die 65 Milliarden, die vom Bundesverfassungsministerium als, naja, das darfst du ja nicht machen, freigemacht wurden, das ist ein großes Problem. Aber diese Scheiße macht die ganze Sache zusätzlich noch kompliziert. Diese dämlichen Dolchstöße in den Rücken der Regierung, Diese Partei hat überhaupt kein Interesse, die FDP hat überhaupt kein Interesse daran, tatsächlich zu regieren. Die bereiten sich darauf vor, dass wenn sie das nächste Mal auf einem Wahlzettel stehen, sie an der 5%-Hürde nicht scheitern. Darum nutzen sie jeden kleinen Moment, ob das mit Fahrzeugen ist oder mit irgendwelchen Bürgergeldtritten nach unten auf die Ärmsten der Armen, bereiten sie alles darauf vor, alles dafür vor, wenn der nächste Wahlzettel kommt, überhaupt nochmal gewählt zu werden. Und nur Leute, die auf diesen dämlichen Populismus reinfallen, auf diese Nichtskönner, die werden die dann wählen. Und es wird schlimm genug sein, dass es genug davon gibt. Ich hoffe nur, dass die Gesellschaft erkennt, dass dieses Schwarz-Weiß-Bild, was sich jetzt schon ankündigt, mit einem lässig an irgendwohin gelehnten Christian Lindner in einem Auto, der durch die Gegend fährt und irgendwelche komischen Sprüche macht, halt eben nur das sind. Es sind komische Sprüche. Das ist keine realpolitische Entwicklung. Das ist keine Partei, die in irgendeiner Form eine Rolle spielen sollte, besonders nicht in Regierungsverantwortung. Und jetzt haben wir hier einen Artikel aus der Süddeutschen gehabt, aus der Zeit und aus der Tagesschau, die mehr oder weniger zeigen, dass diese Partei nur daran interessiert ist, nach unten zu treten. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig, als ich in den Spiegel schaue. Und ich meine nicht den Spiegel, weil das mein Antlitz ist, da gucke ich manchmal auch nicht richtig. Aber im Spiegel, im Magazin, unter Job und Karriere, ist am gestrigen Tag ein Artikel veröffentlicht worden, der realsatiremäßig hätte nicht unangenehmer hätte platziert werden können. Ich lese ihn vor mit der Überschrift: FDP-Bundestagsabgeordneter hat 165.000 Euro im Jahr und Zitat: gerade ist mein Konto 2.000 Euro im Minus. Viele kennen ihn als Aquaman der Heute-Show. FDP-Bundestagsabgeordneter Muhannad Al-Hallaq bekommt über 10.000 Euro brutto im Monat. Trotzdem bleibt am Ende nur wenig Geld übrig. 10.000 Euro im Monat und der kann sein Geld nicht zusammenhalten. Aus der FDP. Ja, die Partei, die das Bürgergeld von 563 Euro um bis zu 20 Euro senken will. Dieser Mann aus der FDP kommt mit über 10.000 Euro aber nicht zurecht. In diesem Artikel geht es mehr oder weniger darüber, wie viel er verdient, wann er seine Gehaltserhöhung hat, wie viel er vorher verdient hat. Auf die Frage hin, finden Sie Ihre Entlohnung fair, sagt er, in meinem jetzigen Job mache ich mir keine Gedanken darüber, ob ich zu viel oder zu wenig verdiene, sondern ob ich meine Wählerinnen und Wähler gut vertrete. Auf die Frage hin, ist die Höhe der Diäten ein Thema unter Bundestagsabgeordneten, sagte er, als die Diätenerhöhung bekannt wurde, habe ich mit Parteikollegen darüber geredet, weil mich das so wütend gemacht hat. Sicherlich. Aber eigentlich sprechen wir nicht viel über das Thema. Wie wichtig ist Ihnen Geld? Daraufhin antwortet er, Geld ist mir wichtig, wenn ich es hart erarbeitet habe. Nur selbst verdientes Geld kann ich wirklich wertschätzen. Geld macht nicht glücklich. Es ist wichtiger, Geld zu haben, um anderen eine Freude zu machen. Ja, das ist tatsächlich am gleichen Wochenende released worden, wie dieser Artikel, die ich eben gerade vorgelesen habe. Sind Sie jeden Monat auf Ihr Einkommen angewiesen? Ja, sagt er. Auch wenn ich nicht gleich auf der Straße sitzen würde, wenn es ausfallen würde. Als Handwerker würde ich außerdem immer sofort einen Job finden. Gerade schaue ich, dass ich jeden Monat bei Null rauskomme. Ich habe eine Eigentumswohnung, aber unter der leide ich gerade finanziell. Da sind aktuell keine Mieter drin. Da habe ich keine Einnahmen und muss trotzdem Geld in die Modernisierung stecken. Boah, der tut mir so leid. Wofür geben Sie denn Ihr Geld aus? Fragt der Spiegel. Er sagt, die FDP-Fraktion auf Bundesebene bekommt jeden Monat 50 Euro, im Jahr also 600 Euro, der Kreisverband 1.650 Euro im Jahr, mein Wahlkreis 1.000 Euro im Jahr. An den Bezirk muss ich eine Mandatsträgerabgabe zahlen, das sind 2.500 Euro im Jahr. Die Geschäftsstelle der FDP bekommt 5.046 Euro im Jahr. Mit der Landesgruppe teilen wir uns ein Büro in München, das sind 600 Euro Miete im Jahr und die Julis bekommen 1.200 Euro. Für mein Wahlkreisbüro in Deggendorf zahle ich pro Jahr 16.320 Euro. Strom sind mal rund 800 Euro jährlich. Für drei Räume, einen Vorraum und eine Küche ist das zwar ein bisschen teuer, aber es ist zentral und das ist mir sehr wichtig. Während der Sitzungswochen brauche ich ein Hotel in Berlin. Im Jahr sind das dann 17.200 Euro. Unsere Unterkunft zahlen wir selbst. Am Wochenende will ich ja meinen Wahlkreis fahren. Deshalb habe ich in Berlin keine Wohnung. Wenn die Woche stressig war, würde ich sonst in Berlin bleiben. Schön. Schön. Wie hoch sind denn Ihre Rücklagen? Die Eigentumswohnung habe ich für 375.000 Euro gekauft und mit 80.000 Euro Eigenkapital finanziert. Außerdem habe ich seit 8-9 Jahren ein Grundstück, das hat 50.000 Euro gekostet. Ich habe es ohne Schulden gekauft. Mein Auto habe ich vor der Amtszeit gekauft, also habe ich einige Ersparnisse. Andere haben ihren ersten Einkommen ausgegeben, ich habe sie eben gespart. Mein Plan ist, Grundstück, Wohnung nach 10 Jahren zu verkaufen, dann geht das steuerfrei. Für mich waren das nur Wertanlagen, aber eigentlich ist es schon krass. Als Handwerker konnte ich viel sparen, als Abgeordneter nicht. 2021 konnte ich von meinen Ersparnissen meinen Wahlkampf finanzieren, das waren insgesamt knapp 10.000 Euro. Eine der letzten Fragen ist, kennen Sie Ihren aktuellen Kontostand? Die Antwort ist, ja, ich nutze Online-Banking und beobachte immer alle Ein- und Ausgänge. Gerade liegt er bei 2.000 Euro minus. Im Monat verdient der Mann 11.227 Euro und 20 Cent. Das sind die Kandidaten, die das Bürgergeld reduzieren wollen, weil die zu viel Geld bekommen. Und der hat am Ende des Monats 2.000 Euro minus. Das ist eine paradoxe Situation. Wenn du durch die Nachrichten schaust und du siehst, dass dieser Verein solche Gehälter auszahlt, dass diese Leute so ein Geld bekommen und sich dann über Menschen beschweren, das ist zu viel Realsatire, Alter. Damit kann ich gar nicht richtig umgehen. Es ist absurd. Der arme Kerl. Unternehmen halten an Homeoffice fest. In der Corona-Pandemie haben zahlreiche Beschäftigte von zu Hause gearbeitet. Trotz aktueller Debatten über die Rückkehr ins Büro zeigt eine neue Studie, in vielen Firmen ist das Homeoffice etabliert. Trotz der Debatte um die Rückkehr in Büros ist in vielen Unternehmen kein Homeoffice-Abkehr feststellbar. In 82% der Firmen der Informationswirtschaft arbeiten Beschäftigte mindestens einmal wöchentlich zu Hause, wie aus einer Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW hervorgeht, die der deutschen Presseagentur vorliegt. Im verarbeiteten Gewerbe, das stärker ortsgebunden ist, sind es sogar 48%. Also das ist deutlich mehr, als ich gedacht habe. Aber es sind natürlich weniger, dennoch 48%. Der Anteil der Unternehmen, die ihre Beschäftigten mindestens einen Homeoffice-Tag pro Woche ermöglichen, verharrt damit nach Angaben von Studienleiter Daniel Erzig seit der Corona-Pandemie auf einem konstant hohen Niveau. Man sehe aktuell keine Anzeichen für eine Abkehr von solchen Angeboten, hieß es. In der Vorjahresstudie lag der Wert bei Firmen der Informationswirtschaft bei 80%, im verarbeitenden Gewerbe bei 45%, also ein bisschen mehr geworden. In den vergangenen Monaten hat es eine Debatte über die Rückkehr vom Homeoffice ins Büro bei Unternehmen wie der Softwarekonzern SAP oder der Deutschen Bank gegeben. Zuletzt hatte auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das Recht auf Homeoffice gefordert. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist festgelegt, dass Arbeitnehmer abhängig vom jeweiligen Beruf ein Recht auf Homeoffice erhalten sollen. Umgesetzt ist das natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Studie zeigt auch, wie stark sich mobiles Arbeiten in den vergangenen Jahren etabliert hat. Vor der Corona-Krise betrug der Anteil der Firmen mit Homeoffice-Regelungen in der Informationswirtschaft, zu der die Informations- und Kommunikationstechnologiebranche, Mediendienstleiter und wissensintensive Dienstleiter zählen, lediglich bei 48%. Im verarbeitenden Gewerbe war es demnach 24%. Man kann also sagen, dass sich das in fast verdoppelt hätte. Zitat, mit Blick auf die nächsten 2 Jahre rechnen die Unternehmen auch nicht damit, Angebote mit diesem mindestens einem Homeoffice-Tag pro Woche zurückzufahren, teilte Erzig mit. Ganz im Gegenteil, der Anteil an Unternehmen, die 2026 Homeoffice anbieten wollen, wird den Erwartungen zufolge weiter ansteigen, auf 88% in der Informationswirtschaft und 57% im verarbeitenden Gewerbe. Die Unternehmen rechnen außerdem damit, dass der Anteil der Beschäftigten steigen wird, die solche Angebote nutzen werden. Trotz Zunahme zeigt die Studie aber auch, dass die Verarbeitung mit zunehmender Frequenz abnimmt. In der Informationswirtschaft erlauben aktuell zum Beispiel 22% der Firmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 5 Tagen die Woche aus dem Homeoffice zu arbeiten. Vor der Pandemie waren es 12. Außerdem zeigt sich, dass Unternehmen mit mehr Beschäftigten auch ein weitergehendes Homeoffice-Angebot haben. An der repräsentativen Befragung beteiligten sich im Juni rund 1.200 deutsche Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes und der Informationswirtschaft. Gefragt wird unter anderem nach dem Anteil der Beschäftigten im Homeoffice und den erwarteten Veränderungen der Homeoffice-Nutzung bis 2026. Der Grund, warum ich den Artikel so interessant fand, ist, weil wir halt tatsächlich diese Debatte, von der auch in der Süddeutschen hier berichtet wird, mitverfolgt haben, nämlich dass es Firmen gibt wie SAP, die Deutsche Bank, die so Homeoffice ein bisschen zurückfahren wollten. Nichtsdestotrotz ist das in der Realität nicht angekommen. Homeoffice ist immer noch ein Privileg, das ziemlich viele genießen in zumindest möglichen Berufen, in denen Homeoffice möglich ist. Und ich hoffe natürlich, dass das auch so bleibt, weil jeder, der Homeoffice schon mal genutzt hat, sollte die Privilegien diesbezüglich kennen. Ich hoffe, dass sogar noch mehr Regelmäßigkeit bei Homeoffice einhält, dass es halt ein bisschen mehr wird tatsächlich. Habt ihr Homeoffice? Ich hoffe doch. Ihr habt sicherlich Homeoffice, sonst könntet ihr den Stream nicht so regelmäßig gucken. Gesichtserkennung für Fahndung. Das soll die Polizei bald dürfen. BKA und Bundespolizei sollen Software zur Gesichtserkennung verstärkt nutzen dürfen. Das sieht ein Gesetzesentwurf des Innenministeriums vor. Befürworter begrüßen die Maßnahme als Sicherheitsgewinn, Kritiker warnen vor Eingriffen in Bürgerrechte. In Deutschland könnte ein neuer Gesetzesentwurf die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt ermächtigen, im Internet KI-Software zur Erkennung biometrischer Daten einzusetzen. Damit sollen die Ermittler Verdächtige identifizieren. Genutzt werden soll die Software im Kampf gegen Terrorismus und andere schwere Straftaten. Der Gesetzentwurf von Innenministerin Nancy Faeser gilt als Reaktion auf den Fall der als RAF-Terroristin gesuchten Daniela Klette. Sie wurde durch einen Journalisten aufgespürt und daraufhin verhaftet. Der Journalist hatte bei seiner Recherche eine Gesichtserkennungssoftware verwendet, deren Einsatz so bisher für die Polizei verboten ist. Ermittler hatten deswegen fehlende Befugnisse zu Recherchen im Internet beklagt. Wo darf die Polizei denn bisher Gesichtserkennung einsetzen? Automatisierte Gesichtserkennung ist für die Polizei mittlerweile Routine. Das Bayerische Landeskriminalamt und auch das BKA sowie die Bundespolizei nutzen diese Technik regelmäßig. Bisher darf die Polizei Gesichtserkennung allerdings nur unter bestimmten Umständen einsetzen und hauptsächlich bei Bildern, die aus eigenen Datenbanken stammen. Diese Datenbanken enthalten Bilder von Inhaftierten, Menschen, die zur Fahndung ausgeschrieben wurden oder die erkennungsdienstlich behandelt wurden. Was sieht denn der neue Gesetzesentwurf vor? Der Gesetzesentwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser umfasst eine Reihe von Befugnissen für die Bundespolizei und das BKA, den Hauptpolizeien des Bundes. Ein wesentlicher Punkt ist die Erlaubnis, das Internet systematisch mit einer Software nach Bildern und Fotos zu durchsuchen, um verdächtige Personen zu finden. Dies soll durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz unterstützt werden. Konkret soll es den Bundesbehörden ermöglicht werden, auch zusätzliche Zugänge Bilddateien aus dem Internet zu nutzen, etwa Folter- und Hinrichtungsvideos. Ein biometrischer Internetabgleich könne dazu beitragen, Personen zu identifizieren und zu lokalisieren. Das BKA soll zudem verdeckt, also ohne Wissen der Bewohner, in Wohnungen eindringen dürfen, um dort die Voraussetzung für eine Online-Durchsuchung zu schaffen, also zum Beispiel einen Trojaner zu installieren. Diese Maßnahmen dürfen jedoch nur zur Abwehr von Gefahren des Terrorismus und organisierter Kriminalität eingesetzt werden, außerdem zum Personenschutz. Das BKA soll diese Befugnisse zudem auch bekommen, wenn es als Zentralstelle tätig wird, also bei Fällen, die über die Grenzen der Bundesländer hinausgehen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn kriminelle Organisationen in Baden-Württemberg und Bayern agieren. Unter biometrischen Daten versteht man nicht nur Gesichtsmessungen, sondern auch Merkmale wie Stimme oder Gang. Das Ministerium legt jedoch Wert auf Einschränkungen. Es geht nicht um Live-Bilder, das heißt, es wird weder eine Echtzeitüberwachung im Internet noch im öffentlichen Raum durchgeführt. Welche Reaktionen gibt es denn auf den Gesichtserkennungsgesetzesentwurf? Es gibt erhebliche Skepsis und Widerstand, vor allem von den Grünen. Sie äußern Bedenken hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und der möglichen Verletzung der Privatsphäre unbescholtener Bürgerinnen und Bürger. Insbesondere kritisieren sie, dass die massenhafte Erfassung von Daten im öffentlichen Raum unverhältnismäßig sei. Das habe man auch im Koalitionsvertrag ganz klar festgelegt. Zudem gibt es Zweifel, ob der Gesetzesentwurf den hohen rechtlichen Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtes gerecht wird. Der Bund deutscher Kriminalbeamter begrüßt dagegen Faesers Pläne. Die rechtliche Grundlage und technische Voraussetzungen zur Online-Fahndung müsste schnell geschaffen werden, forderte der BDK-Vorsitzende Dirk Peklo gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es ist unklar, ob der Gesetzentwurf in seiner jetzigen Form umgesetzt wird, denn der Entwurf ist noch nicht innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Der Vorschlag des Innenministeriums erhält auch Änderungen der Strafprozessordnung, die in den Zuständigkeiten von Justizminister Marco Buschmann, also der FDP, fallen. Hinzu kommt die starke Skepsis der Grünen. Es ist mit dieser Gesichtserkennung immer eine Frage des Zeitgeistes, ob man sowas durchbekommt. Aktuell ist wieder so eine Stimmung. Wir hatten jetzt kürzlich erst den geplanten Anschlag in Wien und es herrscht allgemein wieder so eine Stimmung von mehr Sicherheit. Und ich habe das Gefühl, immer wenn solche Stimmungen herrschen, werden versucht, solche Überwachungsgesetze und allgemeine restriktive Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Ich denke, dass es hierbei legitim ist, das eine oder das andere zu denken. Was man aber unbedingt wissen sollte im Zusammenhang mit der Entscheidung zu, also ob man das gut oder ob man das schlecht findet, also diese Überwachung. Sobald das einmal installiert ist und sobald das einmal abgesegnet wurde, ist no way back. Da gibt es keine Möglichkeit, also zumindest nicht realistisch, das zurückzudrehen. Mehr restriktive Maßnahmen zu größeren Sicherheitsstandards, das sollte man zumindest bedenken, wenn man dafür oder dagegen ist. Die Technologie gibt einem diese Möglichkeiten und man hat bei Daniela Klette gesehen, dass die tatsächlich funktionieren. Ich denke, da könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Hier ist der Artikel auf jeden Fall aus dem Deutschlandfunk. Ihr könnt euch übrigens sicher sein, der Grund, warum der Anschlag in Wien verhindert werden konnte, ist, und das ist ja irgendwo auch, ich weiß nicht, ob wir da einen Artikel zu gelesen haben, aber ich habe auf jeden Fall einen Artikel dazu gelesen, ist, weil die Vereinigten Staaten Sicherheitsmaßstäbe über geheimdienstliche Nachrichtendienste haben, die jedes Byte, jede 1 und jede 0, die in amerikanische Netzwerke gepumpt wird, überwachen kann. Anders lässt sich das nicht erklären, warum mit so einer Präzision die Situation in Wien verhindert werden konnte. Weil die logischerweise auch echt erhebliche Maßnahmen ergreifen, um sowas zu erkennen. Dass Amerika jetzt nicht wirklich für datenschutzrechtliche Bürgerrechte bekannt ist, das ist ja mehr oder weniger klar. Aber die gucken auf jeden Fall ziemlich intensiv auf die Datennetzwerke. Ganz am Ende, aus dem Mitteldeutschen Rundfunk, aus dem MDR, habe ich einen Artikel von gestern, den ich euch nicht vorenthalten lassen will, weil wir diese Debatte, die wir eben gerade führen, in der gesamten Gesellschaft führen. Und es ist wichtig, das zu kennen und zu wissen und einfach sich auch zu Recht über sowas aufzuregen, weil das die richtigen Aufreger sind. Ich lese vor. Erhebliche Leistungskürzung wegen fröhlicher Fotos. Selbstbestimmtes Leben in Gefahr. Philipp Sirpra leidet an einer seltenen Erbkrankheit. Deswegen wird er rund um die Uhr betreut. Das will das Sozialamt des Wartburger Kreises nun ändern. Weil er sich wehrt, bekommt er jetzt allerdings gar kein Geld mehr. Philipp Sirpra schläft kaum noch. Ist seit einem Gespräch beim Landesratsamt des Wartburger Kreises in psychotherapeutischer Behandlung. Zitat: Vor allem die Tatsache, dass die Mitarbeiterinnen ihn so gedrängt haben und der Ton, in dem das Gespräch stattfand, haben ihm zu schaffen gemacht und auch uns, sagte Sönke Schneider, Inhaber der Firma Assistenzexperten, die Sirpra betreut. Arztberichte und die von Psychotherapien seien angezweifelt worden. Sogar Unterschriften wurden in Frage gestellt, sagte Schneider. Grund für das Gespräch waren laut Schneider Fotos von der Instagram-Seite des Unternehmens, die Philipp bei Ausflügen mit seiner Assistenz zeigten, aktiv, lachend und gut gelaunt. Dies würde nicht dem ans Amt gemeldeten Gesundheitszustand entsprechen. Denn Philipp Sirpka leidet an einer seltenen Erbkrankheit. Die hereditäre spastische Spinalparalyse, Paraplegie, ist eine erbliche Erkrankung des Rückenmarks, die durch verschiedene genetische Veränderungen verursacht werden kann. Das Krankheitsbild ist nicht einheitlich, sondern kann individuell unterschiedlich ausgeprägt sein. Und im Lauf der Zeit wird sie immer schlimmer. Bei Sirpka kommen Spastiken dazu, die Kraft in den Händen und Armen verschwinden. Philipp Sirpka kann sich noch gut erinnern, wie das alles anfing. Zitat: Ich hatte gerade Jugendweihe. Morgens bin ich aufgestanden und meine Beine waren plötzlich gelähmt. Da habe ich voll in die Schrankwand gekracht. Sein ganzes Leben war plötzlich anders. Er war begeisterter Sportler. BMX, Downhill musste er wegen der Krankheit aufgeben. Doch statt zu resignieren, wurde er zum professionellen Wheelchair-Skater. WCMX ist die Bezeichnung für die Sportart, bei der sich Rollstuhlfahrer im Skatepark ähnlich wie BMXer oder Skateboarder bewegen. Der Name WCMX hat sich durchgesetzt und wird mittlerweile bei allen Veranstaltungen weltweit benutzt. Sirpka feierte seinen größten sportlichen Erfolg 2016, denn damals kam er mit Gold im Gepäck von der WCMX-Weltmeisterschaft aus Dallas, Texas. Dort hatte er mit seiner Leistung Sportgeschichte geschrieben, denn er ist der erste deutsche Rollstuhlfahrer, der einen Backflip geschafft hat. Dieser erfolgreich bestandene Big Trick brachte dem damals 25-jährigen Erfurter schließlich auch den verdienten WM-Titel. Zitat: Das kann mir keiner mehr nehmen, sagte Sirpka, als er seine Goldmedaille zeigt. Mehr als diese Erinnerung bleibt ihm nicht von seinem Sport, denn heute ist seine Krankheit so weit fortgeschritten, dass er 24 Stunden am Tag betreut werden muss. Dennoch will Philipp Sirpka sein Leben selbstbestimmt führen und das ist laut Bundesteilhabegesetz auch sein gutes Recht in Deutschland. Der Schlüssel dazu ist die persönliche Assistenz. Persönliche Assistenz ist eine Hilfe für Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Bereichen des Lebens. Assistentinnen und Assistenten unterstützen bei allen Tätigkeiten des Alltags, zum Beispiel beim Haushalt, der Arbeit, in der Schule oder bei Freizeitaktivitäten. Dadurch können Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben führen. Sie entscheiden selbst, wann und wo und wem sie Unterstützung bekommen möchten. Die Betroffenen haben dabei die Möglichkeit, die Hilfe von Assistenzdiensten in Anspruch zu nehmen. Diese Dienste übernehmen die Organisation der Assistenz, zum Beispiel das Einstellen der Assistenten und Assistentinnen, die Bezahlung und die Abrechnung mit den Leistungsträgern. Philipp entschied sich, mit der Firma Assistenzexperten zusammenzuarbeiten. 4 Assistenten betreuen ihn rund um die Uhr, einer davon ist Egbert N. Seit knapp einem Jahr kennen sich die beiden jetzt. Wenn er den Tagesablauf beschreibt, denkt man ein bisschen an eine Wohngemeinschaft. Philipp bestimmt selbst, wenn er aufstehen möchte. Seine Assistenz hilft ihm bei jedem einzelnen Schritt. Vom Aufstehen, Anziehen, der Körperpflege, übers Essen, Machen bis zur Organisation von Terminen und Ausflügen. Gerade waren sie im Zoo, weil Philipp Tiere besonders liebt. Der Assistent schläft auch in der Wohnung, weil Schirpka auch nachts umgelagert werden muss. Abends ist dann oft Zeit für Gespräche. Zitat: Wir reden über persönliche Gefühle, über Ängste, Sorgen und Nöte, die einfach vorhanden sind. Also für mich ist jedenfalls eine Art freundschaftlicher Ebene erreicht, erzählt Eckbert. Das Landratsamt des Wartburgkreises will diese 24-Stunden-Betreuung jetzt auf 8 Stunden reduzieren und auch die Vergütung der Stunden soll selbst reduziert werden. Als die Einladung zum Gespräch kam, hatten sich Schneider und seine Kollegen und Philipp als Klient noch nicht gedacht, denn solche Gespräche sind üblich und finden regelmäßig statt. Zitat: Aber dann lief das wie ein Verhör. Es wurde sehr laut. Man fiel uns ins Wort, bedrängte Philipp regelrecht. Er solle zugeben, dass er gar nicht so hilflos sei, wie er tut. Die Fotos, auf die man sich dabei bezog, stammen von der Instagram-Seite der Assistenzexperten, waren aber teilweise schon älter. Seit diesem Gespräch geht es Philipp Sirpka sehr schlecht. Zitat: Wegen meiner Krankheit stürze ich oft. Jetzt stelle ich mir immer vor, wie ich da stundenlang auf dem Boden liege, bevor mich jemand findet und mir hilft, erzählt er. Aber es kommt momentan noch ein anderes Problem dazu. Bestandteil des Bewilligungsbescheids vom Amt ist eine von allen Beteiligten unterschriebene Zielvereinbarung. Die liegt momentan nicht vor. Da Schirpka und sein Anwalt gegen den Kürzungsbescheid vom 19. Juli Widerspruch eingelegt haben. Das bedeutet, dass momentan gar nichts gezahlt wird. Also auch nicht der reduzierte Betrag. Nothing. Das hieße eigentlich, dass alle Assistenzen ihre Arbeit bei Philipp ruhen lassen müssten seit dem 1. August. Das wiederum bringe die Assistenzexperten nicht übers Herz und arbeiten ohne Vergütung. Wie lange das noch funktionieren kann, weiß Inhaber Schneider allerdings nicht. Der Anwalt Stefan Viernickel nennt den Vorgang skandalös. Aus seiner Sicht versuchen die Behörden derzeit vor allem an Kranken, Behinderten, Alten zu sparen. Zitat: Besonders schlimm nehme ich das derzeit in Thüringen wahr. Das verwundert den Anwalt gerade in der rot-rot-grün geführten Bundesland. Wie viele Menschen betroffen sind, kann er nicht sagen. Zitat: Zu mir kommen ja nur die, die noch die Kraft und den Mut haben, zum Anwalt zu gehen und sich zu wehren. Viernickel hat jetzt neben der Klage gegen den Kürzungsbescheid noch eine einstweilige Verfügung beantragt auf Auszahlung der unstrittig gekürzten Summe. Philipp hat sich bereit erklärt, sich erneut begutachten zu lassen. Auch wenn es schon viele gibt und das eine erhebliche Belastung darstellt, wenn ihn eine fremde Person 24 Stunden beobachtet. Fotografieren lässt er sich jetzt allerdings nicht mehr so gern. Zitat: Wer weiß, wie am Ende jemand dieses Foto wieder gegen mich verwenden wird. Ich hatte letztens tatsächlich einen ähnlichen Kandidaten, der in der Debatte rund um das Bürgergeld eine ähnliche Argumentation hatte wie das Landratsamt, auch wenn es um eine ganz andere Sache ging. Wie können diese Leute es wagen, glücklich zu sein? Wie können diese Leute es wagen, glücklich zu sein? Das ist so ein bisschen der Kern dieser Idee. Wie kann das sein, dass diese Leute glücklich sind? Die sind ja behindert. Warum lächeln die so? Die kriegen ja Bürgergeld. Warum sind die so gut drauf? Diese verachtenswerte Herangehensweise in der Einschätzung und der Konfrontation, der Infragestellung des Zustandes von diesem jungen Mann ist in seiner ekelerregenden Art kaum zu übertreffen. Jeder einzelne Beamte des Landratsamtes, das vor Ort ist, welches Landratsamt ist das? Wartburgkreis, soll sich mehr als nur schämen für die Scheiße, die da passiert. Das ist ein verachtenswerter Vorgang für jemanden, der nicht, weil er es gewagt hat, glücklich zu sein, unbedingt nur noch mal durchgecheckt werden muss. Was für ein verachtenswerter Vorgang, Alter. Da wird jemand 24 Stunden betreut aufgrund einer seltenen Erbkrankheit und die Fragestellung ist, warum haben sie denn auf diesem Bild gelächelt? Das sieht aber nicht so aus, als bräuchten sie unsere Hilfe. Ihr verachtenswerten Menschen, Alter. Ihr seid so verachtenswerte Menschen. Das ist ekelerregend. Das ist unglaublich, unfassbar. Ich hoffe, an dieser Story bleibt man dran. Hier, an dieser Geschichte, muss man dranbleiben. Denn sollte es sich herausstellen, dass diese behindertenfeindlichen Beamten, denn das ist das, was das da ist, nicht klein beigeben, dann verliere ich ja auch nochmal den Glauben an die Menschheit. Als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich nicht wirklich richtig gucken können. Absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Gut. Oh, das war der letzte Artikel, den ich heute habe. Das waren die Nachrichten für heute, Chat. Das waren die Nachrichten für heute.